Herzlich willkommen zum Kita-Kompass, deinem Podcast, der dich durch das Kita-Universum navigiert, dir mit Rat und Tat, praxiserprobtem Know-how und theoretischem Fundament zur Seite steht. Mit mir, Sebastian Lisowski, deinem Pädagogen. Heute zu Gast die liebe Daniela Klich. Ich freue mich, dass du da bist.
Dankeschön, Sebastian. Ich freue mich auch sehr.
Genau. Wenn ich mal so in die Homepage von dir lunche, dann steht da ja, du bist eine Mama von zwei wundervollen Kindern, Ehefrau, Familienbegleiterin, Referentin, Lehrerin und Musikerin. Magst du mal unseren ZuschauerInnen und ZuhörerInnen einfach mal ein bisschen mehr von dir erzählen? Also noch mehr darüber hinaus.
Sehr gerne. Also erstmal freue ich mich sehr, dass ich hier sein darf. Und genau, ich bin neben dem Mama-Sein von zwei noch recht jungen Kindern, bin ich studierte Lehrkraft und habe einige Jahre auch als Lehrerin gearbeitet und bin seit der Geburt meines ersten Kindes oder seit auch der Schwangerschaft schon, also seit 2019, 2020, habe ich mich sehr intensiv weitergebildet, gerade in den Bereichen Bindungsorientierung, Neurowissenschaften und habe da festgestellt, dass es da sehr viele Bereiche gibt, die sowohl für Lehrkräfte, also während des Studiums, aber auch für Fachkräfte interessant sind und uns, ich sage es jetzt mal ganz frech, vorenthalten werden. Genau, und das war dann so für mich der Anreiz zu sagen, ich darf da was ändern und ich weiß, dass es da ganz viele wundervolle KollegInnen gibt, die da schon ganz viel reißen. Und mein erster Gedanke war dann so, naja, braucht die Welt mich überhaupt noch? Es gibt ja so viele Menschen, die in dem Bereich einfach was tun. Und irgendwann habe ich gedacht, naja, jeder Mensch ist anders, jeder Mensch hat seine eigenen Charakterzüge, die er oder sie mitbringt. Und habe mich dann entschieden, mit Herz und Hirn zu gründen. Also mein Unternehmen, mit dem ich jetzt seit ein paar Jahren eben Fachkräfte begleiten darf, auf ihrem Weg Kinder friedvoller, gewaltfreier oder gewaltbewusster zu begleiten, eben auch Eltern. Genau, bin neuerdings auch seit ein paar Monaten jetzt Autorin, erstmal eines Kinderbuches und dann noch eines Ratgebers. Und freue mich, dass ich einfach die Themen, wie wir einfach Kinder bewusster begleiten können, auf verschiedenen Kanälen in die Welt tragen darf, weil ich einfach sehe, dass es wichtig ist, dass wir uns miteinander mit uns selber auseinandersetzen, um den Kindern bewusster begegnen zu können. Und ja, mein Steckenpferd oder mein Herzensthema ist in all diesen Bereichen eben das Thema Gefühle. Und ich bin tatsächlich auch der Meinung, dass wenn wir Menschen einen bewussteren Umgang mit unseren Gefühlen zulassen würden oder uns daran annähern zumindest, dass einiges auf der Welt deutlich friedvoller laufen würde, wenn wir das tun würden.
Ja, genau. Super spannend. Und genau das Thema wird uns ja heute in der heutigen Folge begleiten. Und zwar wird es um Emotionen gehen und vor allem um die Emotionen der Kinder im Kita-Alltag und wie man sie gut begleiten kann. Genau. Daniela, dann erzähl uns doch mal, was sind deine Erfahrungswerte und was sind eigentlich so Emotionen, die im Alltag, im Kita-Alltag so vorkommen? Und gibt es eigentlich sowas wie gute und schlechte Gefühle?
Das waren jetzt sehr viele Fragen. Ich versuche mal ein paar davon aufzugreifen. Also grundsätzlich, du hast jetzt den Begriff Emotionen schon genutzt. Ich habe jetzt von Gefühlen gesprochen. Gefühle ist ja das Wort, das wir so im Sprachalltag eher nutzen. Und Emotionen ist im Endeffekt der Fachbegriff, der Begriff, der eigentlich Gefühle mit einschließt. Was ich damit meine, ist eine Emotion, wenn wir eine Emotion fühlen, dann ist die immer, hat die verschiedene Komponenten. Und eine Komponente davon ist immer der körperliche Anteil. Und ich bin ein Riesenfan davon, den körperlichen Anteil mehr ins Bewusstsein der Menschen zu kriegen. Der Anteil, der eben von sich, also von selbst passiert, ist, dass quasi unser Gehirn verschiedene Stoffe aussendet. Da werde ich jetzt nicht zu weit in die Tiefe gehen, aber einfach Stoffe aussendet, wenn er zum Beispiel Stress erlebt oder eben auch Freude. Das kennen wir alle, wenn es dann so kribbelt im Bauch oder wenn wir dann rot werden vor Scham oder wenn wir anfangen zu schwitzen, das Herz rast. Und all diese Anzeichen sind von unserem autonomen Nervensystem gesteuert, also autonom, weil macht es von selber. Und das ist so wichtig, da hinzuschauen oder hinzuspüren, besser gesagt. Denn was wir im Alltag, also wir als Erwachsene, total verlernt haben, ist zu spüren, also hinzuspüren, was unser Körper uns sagt. Denn häufig ignorieren wir das und wissen gar nicht, wie wir dann irgendwie uns geschieht, wenn wir jetzt plötzlich irgendwie gestresst sind oder übermannt oder überfraut sind von einer Emotion. Und haben im Endeffekt verlernt, da genau hinzuspüren, während Kinder damit total gut umgehen können. Also wir meinen dann, ja, Kinder, die werfen sich auf den Boden und die rennen weg und die stampfen und verurteilen das oder bewerten das als kindliches Verhalten und sagen, das sei falsch. Und ich stimme schon zu, dass es Sinn macht, dass wir jetzt, wenn wir jetzt genervt sind, weil unser Chef oder unsere Chefin uns nicht den Urlaub genehmigt, es nicht so viel Sinn macht, sich auf den Boden zu werfen und zu stampfen und was auch immer zu tun. Und gleichzeitig sorgen Kinder für sich, indem sie eben diesen Teil der Emotionen ausleben und gut für sich sorgen, indem sie sich zum Beispiel erden, weil sie sich auf den Boden legen oder indem sie einfach diesen angestauten Stress, der sich aufbaut durch die ganzen Hormone, auslassen, weil sie sich bewegen. Und das tun wir halt gar nicht. Das tun wir Erwachsenen so gut wie gar nicht. Das heißt, wenn wir über Emotionen reden, lohnt es sich immer hinzuschauen, was genau gehört denn da dazu. Einer von mehreren Teilen ist eben der körperliche Teil, den ich total wichtig finde, dass man sich den im Alltag einfach anschaut.
Das ist tatsächlich total spannend und super wichtig, aber auch nochmal diese Differenzierung zwischen Gefühl und Emotion und eben dem körperlichen Anteil. Ich kenne das von mir, wenn ich irgendwie wütend bin oder gerade richtig gestresst bin. Das Erste, was passiert ist, ich halte die Luft an. Ich vergesse zu atmen. Und ich habe das bei Kindern auch schon erlebt. Also für die, die jetzt nicht zugucken, sondern nur zuhören, die dann die Fäuste ganz fest zusammendrücken und die Zähne zusammenbeißen und irgendwie auch so erstarren, aber irgendwie dieses Gefühl und diese Emotion, die da alles so mit einbezieht, gar nicht so richtig ein Ventil dafür finden. Wenn ich aber so tatsächlich in meine Praxis zurückgucke, Kinder, die ein Ventil gefunden haben, kommen viel schneller, wenn es gut begleitet wird, fachlich, kommen viel schneller in eine Regulation einfach ihres Zustandes und können, sage ich mal, wie so ein Lichtschalter gekippt, viel schneller wieder ins Alltagsgeschehen finden als Kinder, die das nicht können.
Stimmt, also wenn man sie einfach nicht stoppt in dem, was sie gerade fühlen und was sie gerade ausleben wollen, das ist, wie du sagst, das hilft natürlich, weil es dann fließen kann, im wahrsten Sinne des Wortes. Was mir jetzt aber gerade noch auffiel, was du gesagt hast, ist Kinder, die dann so erstarren, dass das sich bei denen manchmal so festsetzt quasi. Ich würde da gerne nochmal differenzieren, diese verschiedenen Stressreaktionsmuster, die wir Menschen eben haben. Und es gibt natürlich Kinder, die laut sind und schreien und toben und wüten, also in diesem vermeintlichen Kampfmodus vielleicht auch sind und dann auch mal um sich werfen. Aber natürlich dürfen wir nicht vernachlässigen, dass es Kinder gibt, die das nicht so ausagieren, die dann das so in sich reinfressen oder vielleicht einfach wirklich, wie du sagst, einfach im wahrsten Sinne des Wortes erstarren. Und wenn sie gestresst sind, wenn zu viele Anforderungen auf sie einprasseln oder so. Ich habe das ganz häufig erlebt im Kita-Alltag, wenn man dann sagt, jetzt geh doch mal bitte kurz zur Seite, stell dich mal zu den anderen Kindern oder gib mir das doch kurz her, dass die Kinder da einfach wirklich stocksteif dastehen und gar nichts mehr tun. Nicht zur Seite gehen, sich nicht bewegen. Und das ist dann im Endeffekt dieses Freeze, von dem wir dann, also nicht der Fight, nicht der Kampf, sondern das Erstarren, dass ich quasi überfordert bin mit der Situation. Und dass wir dann einfach hinschauen, okay, also erstmal grundsätzlich zu schauen, das Kind zeigt irgendeine Art von Stressverhalten und das muss sich nicht... Also das muss nicht das Gleiche sein wie bei dem einen Kind, das muss sich nicht ähneln. Aber halt als Fachkraft ist es natürlich unsere Aufgabe, da hinzuschauen und zu gucken, okay, wenn das Kind sich so verhält, dann erlebt es gerade emotionalen Stress. Und das ist im Endeffekt unsere Aufgabe und nicht dann, wie du es jetzt auch gerade noch gesagt hast, dem Kind noch mehr emotionalen Stress zu verursachen, indem wir es stoppen, indem wir sagen, jetzt mach doch mal endlich das, was ich dir sag, und noch mehr Stress und vor allem Druck eben hinzufügen.
Das, was ich gelernt habe, ist nämlich, Druck erzeugt immer Gegendruck. Es schaukelt sich hoch. Und du hast ja auch von den Modi erzählt, in die wir geraten, wenn wir in Stresssituationen kommen und unsere emotionale Komfortzone verlassen. Es gibt ja klassisch die 3F, wobei man kann es auf 4F erweitern. Es gibt Fight, Flight, Freeze und Fiddleabout oder Flirt. Das ist quasi dieses, wenn Fachkräfte zum Beispiel irgendwie sagen so, oh, jetzt hör doch mal auf, und dann fängt an, das Kind an zu lachen.
Ja.
Ne, so eine Übersprungsreaktion stattfindet und dann sich Fachkräfte sehr schnell nicht ernst genommen fühlen, weil sie sagen, das Kind lacht mich aus, das macht's mit Absicht. Dabei ist das einfach nur eine Überforderung. Wie viele Erwachsene lachen in einer Situation, irgendwie die unangenehmen Gefühle zu überspielen, weil sie es gar nicht anders gelernt haben.
Genau.
Und In dem Zug, du hast es ja auch nochmal gesagt, ne, dass wir ja im Alltag sehr häufig genau solche, ich nenne es mal, extremer an Emotionen versuchen eher zu bremsen, weil es uns vielleicht schwerfällt, sie zu halten oder weil wir den Rahmen gerade dafür nicht haben. Oft wird ja von negativen Gefühlen gesprochen, also guten oder schlechten Gefühlen. Mein Wissensstand ist, oder ich benutze gerne leichte und schwere Gefühle als Begrifflichkeiten. Also für mich gibt es das gar nicht, weil sie ja immer was zeigen. Was sagst du dazu?
Ja, total gute Frage. Also leicht und schwer finde ich total schön. Ich spreche von angenehmen oder unangenehmen Gefühlen, weil es gibt natürlich Gefühle, die sich angenehmer anfühlen als andere. Also wenn ich Freude empfinde, ist das nicht von der Hand zu weisen, dass sich das deutlich angenehmer anfühlt, als wenn ich jetzt ultra wütend bin, ja, oder Angst habe. Man kann auch von starken oder und schwachen Gefühlen sprechen, wobei ich das auch schon fast wieder wertend finde, also zu wertend. Also ich, wie du sagst, aus meiner Perspektive gibt es keine guten und schlechten Gefühle. Denn im Endeffekt ist jedes Gefühl ein gutes Gefühl, weil es Hinweise mit sich bringt und Hinweise auf erfüllte oder unerfüllte Bedürfnisse. Und nur wenn wir quasi hinhören, was oder hinspüren, was da dahinter steckt, dann kommen wir im Endeffekt auch an die Wurzel oder an die Basis des Eisbergs. Und dann zu sagen, naja, Gefühle sind eben nicht gut oder nicht angebracht.
Mhm.
Ja, das ist total, also vor allem für Kindern gegenüber, wenn wir das Kindern gegenüber so werten, ist das für die ultra, also langfristig gesehen einfach tatsächlich für die psychische Gesundheit auch, also wirklich kann schädlich sein, weil sie im Endeffekt dann dazu tendieren, Gefühle, die von außen als unangenehm, als störend betitelt werden, dann anfangen die zu unterdrücken. Dann eben dem Umfeld besser zu gefallen und um geliebt zu werden. Und das ist, glaube ich, vielen Erwachsenen nicht klar, welchen Einfluss wir da haben auf das emotionale Empfinden, langfristige emotionale Empfinden von Kindern. Ja.
Vor allem das Spannende ist ja, wenn wir so in die Erwachsenenwelt gucken, wir kennen das ja auch, wenn wir Probleme im wahrsten Sinne des Wortes in uns hineinfressen, dass viele ja Magengeschwüre entwickeln, weil sie das nicht ventilieren, es gibt kein Ventil, um diese ganzen Gefühle, Emotionen irgendwo rauszulassen. Wenn wir natürlich den Samen schon in der frühen Kindheit für genau solche Verhaltensmuster säen, dann hat das, also da bin ich total, da verstehe ich total, dass du sagst, das hat gesundheitliche Auswirkungen. Vor allem der Cortisolspiegel bei den Kindern steigt ja auch. Ich meine, da gibt es ja auch diverse Studien dazu, die das ja auch vor allem im Eingewöhnungsprozess bei Kleinstkindern belegt haben, dass vor allem Kita ein sehr, sehr stressbehaftetes System für Kinder ist. Und wenn wir dann noch Fachkräfte haben, die Emotionen deckeln oder nicht halten können aufgrund eigener Biografie, selbst nie gelernt haben, das zu machen, oder weil Überforderung aufgrund von Rahmensituationen. Da wäre es ja jetzt spannend, wenn wir so ein bisschen den Bogen schlagen, es sei denn, du hast noch irgendwas, wo du sagst, das wäre super, super wichtig, dass wir das jetzt noch hier mal platzieren, würde ich dich sogar fast bitten, dass wir in den Praxiskompakt-Teil gehen und vielleicht du den ZuhörerInnen und den ZuschauerInnen einfach mal so 3 bis 5 praktische Tipps, die sie sofort anwenden können, zu einer gelingenden Emotionskorregulation im Alltag einfach verhelfen können.
Ja, Also der erste Tipp, der weiß ich, der wird vielen Fachkräften nicht gefallen oder sagen wir es mal so, schwer fallen. Und zwar der erste Tipp ist warten und nichts tun. Oder also damit meine ich, wenn ein Kind, wir nehmen jetzt mal das Kind, das gerade sich im Eingewöhnungsprozess befindet. Ja? Das Kind weint, weil es zu Mama oder Papa will, weil es ihm vielleicht alles zu schnell geht oder weil es sich gerade verletzt hat. Und das Erste, wozu wir Erwachsenen neigen, ist zu sagen, ja, ist gut, Mama kommt gleich wieder oder schau mal, da ist was. Also dieses Ablenken oder so dieses vermeintliche Trösten, was ja häufig gar kein Trösten ist, sondern wir schauen, dass das schnell wieder weggeht. Und häufig brauchen die Kinder gar nicht, also was ich jetzt meine, wenn ich sage, warten und nichts tun, ist also nicht zu sagen, ich ignoriere das Kind, das wäre definitiv keine Koregulation, sondern zu sagen, dem Kind zu zeigen, ich bin da, ich schenke dir, wenn du das möchtest, auch gerne körperliche Nähe und wirklich zu signalisieren, ich bin da für dich. Ist gerade schwer für dich, das sehe ich und ich bin da. Und genau das Gleiche kann ich eins zu eins übertragen auf ein Kind, das wütend ist, weil es gerade den Stock nicht bekommt, den das andere Kind hat. Auch zu sagen, ich sehe, das willst du, das findest du doof, ich bin da. Denn, also wie gesagt, wir neigen so schnell dazu, eine Lösung zu finden oder zu trösten und abzulenken. Und das braucht es gar nicht. Also diesen Raum zu geben, zu sagen, ich warte jetzt ab. Das wäre dann auch gleich der zweite Schritt, also der zweite Tipp zu sagen, während ich dem Kind signalisiere durch Körper oder körperliche Gesten oder durch Mimik, signalisiere, ich bin da, gleichzeitig bei mir einzuchecken und zu gucken, okay, was macht das mit mir? So ein Self-Check-In zu machen, wie geht es mir damit? Kann ich vielleicht kurz dreimal tief durchatmen, bevor ich gleich mit dem Kind spreche? Merke ich, dass mich das zu arg mitnimmt, kann ich vielleicht eine Kollegin oder einen Kollegen bitten, ganz kurz hier zu übernehmen, wenn ich merke, das triggert mich zu sehr. Also selber für sich zu sorgen, das wäre auf jeden Fall mein zweiter Tipp, weil dem Kind können wir den Raum geben und sagen, okay, ich halte das jetzt aus. Wenn wir aber merken, dass unser Raum quasi eng wird, weil da irgendein Thema hochkommt, dann können wir den Raum für das Kind nicht mehr halten. Mhm. Und dann brauchen wir Raum im wahrsten Sinne des Wortes zwischen uns und dem Kind, wenn es möglich, und aber auch gedanklichen Raum, um sich mal zu sortieren, weil im Endeffekt, wenn wir diesen Raum uns nicht geben, kann es dann eben dazu führen, dass wir vielleicht doch kurz schreien, lauter werden, das Kind am Arm packen, was auch immer. Dinge tun, die wir überhaupt nicht tun wollen, die überhaupt nicht unserer Haltung entsprechen. Und wir uns dann im Nachhinein denken, boah, was war denn da jetzt los? Und das eben in den häufigsten Fällen, wenn möglich, eben zu vermeiden, ist es nötig, bei sich selber anzudocken. Genau, das ist der zweite Tipp, den ich mitgeben würde. Und der dritte Tipp ist, körperlich sein. Also Kinder körperlich sein lassen und selber körperlich sein. Was meine ich damit? Eine Wunschvorstellung von Kita-Alltag ist, dass ich vor mir Erwachsene und Kinder sehe, die sich nach stressigen Situationen im Kita-Alltag eine Runde schütteln und stampfen und abklopfen und dass sowohl die Erwachsenen als auch die Kinder wissen, wie sie ihrem Körper signalisieren können, die stressige Situation ist jetzt vorbei. Und ich mache das regelmäßig mit meinen Kindern, wenn ich merke, also ich habe jetzt ein Kind, das regelmäßig medizinische Eingriffe über sich ergehen lassen muss, ja. Mhm. Und natürlich ist es stressig für das Kind, es ist stressig für uns alle. Und wenn es dann vorbei ist, dann sage ich so, komm, wir schütteln uns jetzt eine Runde zusammen. Und dann machen wir das zusammen und lassen den Stress raus. Und das mache ich genauso, wenn ich dann kurz eine Runde gestresst war, wenn es am Morgen kurz irgendwie nicht so lief, wie ich mir das vorgestellt habe, dann stelle ich mich kurz noch neben das Auto, bevor ich einsteige und schüttel mich eine Runde und stampf und shake eine Runde und mache Musik an und dann steige ich ins Auto. Meine Kinder kennen das und die wissen das und ich verbalisiere das auch ganz klar und sage, ich war gerade gestresst und ich schüttel das jetzt weg. Mhm. Das ist so mein Wunsch, den ich so in die Welt trage, zu sagen, wir sind Vorbilder, aber halt nicht nur im, oh, ich zeig dir, wie reguliert ich immer bin, weil ganz ehrlich, wer von uns ist immer reguliert? Niemand. Niemand ist immer reguliert. Und ich meine, Kinder beim Heranwachsen zu begleiten, ist eine Herausforderung. Du hast es vorher schon erwähnt, da sind sehr, sehr viele Stressfaktoren, die den Job echt ja, herausfordernd machen. Das heißt, wir haben, als, wenn man es jetzt mal als Chance sehen will, haben wir als Fachkräfte täglich unzählige Situationen, in denen wir Kindern zeigen können, okay, war gerade ein bisschen viel, ich schüttel mich oder ich stampf eine Runde oder ich singe eine Runde ein Lied, das mir Spaß macht. Das wäre so mein dritter Tipp oder Wunsch.
Voll gut, das sind tatsächlich sehr, sehr wertvolle Tipps, die man eigentlich wirklich gut umsetzen kann. Vor allem, da waren auch noch so zum Teil versteckte kleinere andere Tipps, die du in einem Tipp mit reingepackt hast. Also zum Beispiel in dem Warten und quasi dem Kind, also der Emotion, dem Gefühl der Situation Raum geben. Das ist ja so das eine. Und dann hast du ja auch immer die ganze Zeit gesagt, zu benennen, was du siehst. Der nächste Tipp, der da drin war, keine Bewertungen einfließen zu lassen. Also wirklich nicht zu sagen, ach, na, was haben wir denn jetzt schon wieder? Na, jetzt bist du aber hier wieder ganz schön mäkelig, ne, dass du hier wieder rummeckerst. So überhaupt nicht, sondern einfach nur zu sagen, was ich sehe. Also zu sagen, hey, ich sehe, du bist sauer. Und dann vielleicht noch verstehen, warum. Ne? Zu sagen, du hast den Stock nicht bekommen und du wolltest unbedingt damit spielen. Und dann kommen wir ja zum zweiten Punkt, zum zweiten Geheimtipp, der da mit drin war, dem Verbalisieren. Denn auch Kinder wollen ja nur gesehen werden. Und das war für mich ein absoluter Gamechanger in der Praxis. Da weiß ich noch, heute wie morgen, da war ich mit den Öffis auf dem Weg zur Arbeit, habe Podcast von Lea Wedewart gehört und da hat die genau das gesagt, verbalisier das Ganze doch einfach mal und du wirst sehen, wie schnell sich ein Kind auf einmal runterreguliert, weil, okay, ich werde gesehen, wie ich bin und ich darf so sein, wie ich bin. Und es war, ich dachte, das passiert, niemals funktioniert. Und ich war erstaunt. Also ich glaube, 4 von 5 Kindern sofort entspannter. Ja. Also die ganze Situation hat sich ad hoc verändert im Sinne von, es ist eine Ruhe eingekehrt, obwohl noch die Emotionen da sind, aber es war nicht mehr so unkontrollierbar an der Stelle, nur weil ich gesagt habe, hey, ich sehe, dass du sauer bist oder ich sehe, dass du traurig bist. Und das fand ich so bemerkenswert.
Mhm. An der Stelle würde ich wohl tatsächlich noch mal darauf das Augenmerk lenken, dass man sagt, dieses Verbalisieren ist unglaublich wichtig und gleichzeitig sollte das in der Regel nicht der erste Schritt sein. Deswegen dieses Abwarten. Also ich meine, wenn du dir vorstellst, als du das letzte Mal richtig wütend warst und dir dann vorstellst, deine Partnerin kommt zu dir und sagt, Mensch, Sebastian, jetzt bist du gerade richtig wütend, oder? Also ich weiß
nicht. Keine gute Idee.
Ja, genau, richtig. Und das ist genau das, was ich meine mit Raum geben. Und der Zeitpunkt, also das Timing ist halt wirklich key, um mal kurz hier ein bisschen Englisch reinzubringen. Aber das ist im Endeffekt genau der Schlüssel. Das Kind zum einen nicht zu überfordern und zum anderen eben ist es, wenn es dann eben noch so wütet, tobt oder schreit oder schluchzt oder was auch immer tut, also in diesem Gefühlssturm gefangen ist, ist es einfach noch nicht empfänglich für Sprache. Und dann wirklich abzuwarten, bis dieser Gefühlssturm sich ein bisschen gelegt hat und ich dann auch wieder an das Kind rankomme. Also das kannst du dir das im Endeffekt vorstellen wie ein Kind, das quasi auf hoher See, ganz vielen Wellen hin und her geschüttet wird und du dann jedes Mal versuchst, da so einen Rettungsring hinzuwerfen. Das funktioniert nicht, genau. Wenn man halt eben wartet, bis es ein bisschen abgeflacht ist, dann kommt der Rettungsring halt auch an. Das heißt, ich stimme dir total zu. Es ist ja auch wissenschaftlich nachgewiesen, dass allein das bloße Ansprechen schon zur Beruhigung beim Gegenüber sorgt. Auch bei mir selber übrigens, wenn ich das selber für mich verbalisiere. Und gleichzeitig möchte ich da einfach nochmal betonen, dass es auf den Zeitpunkt ankommt. Das war mir noch kurz wichtig.
Das ist super spannend tatsächlich, weil ich mich dann immer wieder frage, okay, wo finde ich diesen, wenn ich so auch an mein Kind denke, der ist ja unglaublich willensstark und der lässt Emotionen wirklich sehr intensiv raus. Und es ist nicht immer einfach, auch für mich, diese Emotionen zu halten. Und ich glaube, und das ist ein Tipp, den nehme ich für mich jetzt sofort mit, nicht sofort reinzuspringen. Man ist ja dann auch immer so, oh, ich muss die Situation irgendwie entschärfen und es darf ja nicht so lange sein, weil ich möchte ja auch nicht, dass es meinem Kind schlecht geht, weil es gerade diese Gefühle hat. Ne? Bei einer Trauer ist das ja oft, zumindest habe ich die Erfahrung gemacht, Trauer braucht nochmal oft eine andere Begleitung als Wut, als Zorn oder Enttäuschung. Wobei Trauer und Enttäuschung sind eher für mich die Emotionen und Gefühle, wo ich eher auch direkt in den körperlichen Kontakt gehe und eine Verbindung versuche aufzubauen, während das andere ja erstmal wirklich, das muss ja erstmal ventilieren und wirbeln und die Energie muss ja raus.
Ja.
Und hast du sonst noch Strategien, wenn wir jetzt so gerade sagen, Wut und solche Geschichten, die dürfen auch erstmal stattfinden und ich gehe da nicht sofort rein, während vielleicht, du das ja gerade bestätigt hast, so vielleicht Trauer, Enttäuschung, diese schweren Gefühle dann doch eher die körperliche Komponente brauchen oder eine andere. Gibt es sonst noch Gefühle oder Emotionen, wo du sagst, da wäre vielleicht noch eine andere Strategie ganz sinnvoll?
Tatsächlich, finde ich, dass das Gefühl Freude, das ist jetzt zwar nicht so, also das ist ja für uns Erwachsenen auch ein angenehmes Gefühl und gleichzeitig fällt mir auch da auf, dass, wenn Kinder sich so laut freuen und quietschen und okay. schreien und oh, jetzt kommt was auch immer, heute gibt es das Lieblingsessen und dann quietschen alle vor sich hin, dass wir selbst da manchmal als Erwachsene dann dazu tendieren, auch das deckeln zu wollen. Ja. Also, dass wir sagen, okay, es gibt quasi so einen gewissen Rahmen, in dem sich Gefühle bewegen dürfen. Und alles, was drüber hinausgeht oder drunter, ist nicht mehr in der Norm. Und auch da mal hinzuschauen und zu gucken, okay, ist das denn wirklich so? Also, darf das Kind sich denn jetzt wirklich nicht so laut freuen? Was hat es denn damit zu tun? Ist es mir vielleicht zu laut? Kann ich mir kurz die Ohren zuhalten oder kurz den Raum verlassen oder was auch immer? Geht es nicht darum, alles über sich ergehen zu lassen. Das ist uns, glaube ich, allen klar. Und gleichzeitig einfach mal hinzuschauen, was für Glaubenssätze stecken da vielleicht bei mir dahinter, dass ich jetzt mit einer oder mit der anderen Emotion so schwer umgehen kann. Das ist im Endeffekt ja immer das, was uns helfen kann. Und ich musste gerade, als du gesprochen hast, auch so ein bisschen schmunzeln, weil ich habe, als ich letztes Jahr mein Buch geschrieben habe, mein Ratgeber, habe ich gemerkt, wie ich, obwohl ich selber quasi Expertin gerade in dem Thema Gefühle bin, wie mir das gut getan hat, fast täglich mit diesem Thema mich nochmal so intensiv auseinanderzusetzen. Mhm. Und wie ich dann, wenn ich dann eben bei meinen Kindern oben war, diesen Gefühlssturm begleitet habe, habe ich mich selber immer wieder an meine Inhalte erinnert und immer wieder gedacht, okay, und das möchte ich jetzt vielleicht auch noch mitgeben, wegen dieses, den Raum zu geben. Ich finde es so entspannend zu wissen, ich brauche im ersten Moment nichts tun. Hm. Weder bei Traurigkeit, noch bei Freude, noch bei Wut, nichts aktiv tun, um was zu ändern. Also klar, wenn das Kind verletzt ist, aber das erklärt sich von selbst, ja. Natürlich kommt es darauf an, welche Emotion es ist, wie du sagst, ob das Kind Nähe braucht oder auch überhaupt annehmen möchte oder nicht. Aber ich finde, das kann für Erwachsene unglaublich viel Druck nehmen, mhm. wenn ich weiß, ich brauche keine Lösung parat zu haben. Ich darf jetzt einfach sein, für das Kind da sein. Und natürlich verhindern, dass es vielleicht, wenn es was wirft, jemand anderen verletzt oder sonst was, den Druck rauszunehmen. Weil du gefragt hast, ob unterschiedliche Emotionen unterschiedliche Dinge brauchen. Grundsätzlich, also ich glaube tatsächlich, dass Kinder, wenn wir denken, dass sie wütend sind, dass sie häufiger eigentlich überfordert sind und tief drin eigentlich traurig, weil zum Beispiel, also natürlich, ich bin wütend, weil mir zum Beispiel jemand meine Grenze verletzt hat, weil jemand hat meinen Turm kaputt gemacht, den ich gerade so liebevoll gebaut habe. Dann wurde meine Grenze überschritten, ich bin wütend. Und gleichzeitig bin ich ja aber auch traurig. Weil das mein Turm war, den ich mir jetzt gerade eine halbe Stunde mühevoll aufgebaut habe, ja. Ich glaube, wir dürfen da als Fachkräfte, ich sage das immer so gern zu uns, in meinen Kursen, öffne den Vorhang und schau mal, was dahinter steckt, was für ein Gefühl der dahinter steckt. Sowohl bei dir selbst als auch bei dem Kind. Und zu gucken, was versteckt sich denn da vielleicht dahinter für eine andere Emotion? Wenn wir dann den Kindern signalisieren und sagen, hey, der hat jetzt gerade deinen Turm kaputt gemacht, das fandst du bestimmt total doof, dann kommt vielleicht nämlich nach dem Rumwüten und Rumschreien, kommt dann vielleicht nämlich die erste Träne. Und dann sind wir wieder bei dem Thema, vielleicht braucht das Kind dann nämlich doch Nähe, obwohl wir eigentlich erst dachten, das sei nämlich total wütend und will gar keine Nähe. Uns da manchmal nicht so blenden zu lassen, sondern einfach genauer hinzuschauen und zu gucken, was steckt denn hinter dem Vorhang. Vielleicht ist es wirklich Wut, aber vielleicht ist es doch ein anderes Gefühl, das sich da gerade hinter der großen Schwester der Wut versteckt quasi.
Das ist so ein wertvoller Hinweis, Daniela. Ganz lieben Dank erstmal schon mal dafür. Dieses auch die Gleichzeitigkeit der Gefühle, die ja, auch wir, wenn wir immer auch zu uns gucken, wenn mich etwas wütend macht, dann bin ich enttäuscht, dann bin ich traurig, dann bin ich erbost. So, da passieren so viele Dinge zeitgleich. Aber wir benennen oft nur das Oberflächliche, das Erste, was uns in den Sinn kommt. Und dabei ist ja die Palette an Emotionen und Gefühlen, die da ja mit einhergehen, so groß. Und ich fand das so spannend, habe das bei meinem Sohn erlebt, weil ich ja auch mal versuche, das, was ich erlebe und was ich sehe, zu verbalisieren, dass er mit jetzt muss ich selber noch mal kurz überlegen, ich glaube, da war er 2,5. Da war er 2,5 und dann sind wir morgens rein und dann gab es halt ein Mädchen und die musste die Ohrringe rausnehmen und die Kita-Leitung hat gerade den Frühdienst begleitet und ja, guck mal, nicht, dass dir was passiert, hab da versucht, so ein bisschen zu unterstützen. Aber dann stand die da, ne, für die, die es jetzt nur hören und nicht sehen, auch so, wie ich es gesagt habe, so die Arme verschränkt und so tief schnaufend und dann lief da schon so eine Krokodilsträne runter und dann ist die abgedüst und dann guckt mich mein Sohn an und sagt, ja, die ist traurig.
Oh.
Und dann, ne, dem war gar nicht die Wut im Vordergrund, die ja so offensichtlich war, sondern der hat genau hinter diesen Vorhang geguckt. Mhm. Und ich glaube, und das unterschreibst du mir bestimmt auch, Kinder sind so gut in der Lage, die wahren Emotionen zu erkennen, wenn wir ihnen die Möglichkeit geben, sie selber ausleben zu lassen und ihnen dabei helfen, sie zu verstehen und zu benennen.
Genau. Also wie du sagst, die brauchen uns dafür. Wir geben ihnen quasi das Handwerkszeug mit in ihren Werkzeugkoffer sozusagen. Also ohne, dass wir ihnen, im Endeffekt ist das quasi wie so ein Wörterbuch, das sie noch nie gelesen haben und keine Ahnung haben, was da drin steht. Und wir füllen das ja mit Inhalt oder mit Verständnis. Und ich habe da mal so ein Reel auf Instagram gemacht und habe gesagt, naja, wenn wir ein Leben lang unserem Kind sagen, wir halten ihm den blauen Becher vor und sagen ihm aber, das ist der grüne, dann wird unser Kind uns irgendwann glauben, dass das der grüne Becher ist, obwohl es irgendwie doch sieht, das ist blau, ja. Aber das liegt halt im Endeffekt daran, dass das Kind uns ja irgendwo auch vertraut, weil wir ja die Bindungspersonen sind. Und das kann man jetzt übertragen auf das Thema Emotionen. Wenn wir jetzt halt immer nur sagen, na, du bist wütend, du bist wütend, du bist wütend, oder sagen, ach, ist doch nichts passiert, da brauchst du gar nicht traurig sein, dann glaubt unser Kind oder das Kind, das wir begleiten, uns das halt irgendwann. Da möchte ich einfach auch nochmal auf die Verantwortung, ich glaube, das habe ich am Anfang gesagt, auf die Verantwortung nochmal zurückkommen, die wir haben als Eltern oder als Fachkräfte. Wie du sagst, da den Kindern Handwerkszeug mitzugeben, weil wir erwarten immer, dass sie sich selbst regulieren. Das sollen sie doch mal gefälligst können. So, oh, dieses Kind, das muss aber noch viel lernen. Und ich mir denke, ja, natürlich, das darf es auch und das braucht auch noch länger, als wir das uns manchmal denken, ja. Und gleichzeitig wird es eben definitiv nicht schneller lernen, wenn wir es unter Druck setzen. Schon gar nicht, wenn wir ihm gar nicht zeigen, was passiert denn da mit mir? Also was passiert denn da mit dir, liebes Kind, wenn du solche Emotionen empfindest? Und ich weiß, dass manche Fachkräfte oder Eltern sich dann auch so ein bisschen Sorgen, weil sie denken, na ja, wenn ich jetzt aber dem Kind sage, du bist jetzt wütend, dann lege ich ihm ja quasi Worte in den Mund. Und natürlich kann das passieren. Und gleichzeitig, deswegen ist es auch so wichtig, wie du gesagt hast, dass wir erstens verschiedenes Vokabular benutzen und nicht immer nur das Gleiche. Und zweitens versuchen, solche Gefühle eben Fragen zu formulieren. Und nicht zu sagen, naja, du bist jetzt wütend, sondern vielleicht zu sagen, boah, ich sehe, dir laufen die Tränen die Wange runter. Kann das sein, dass du gerade richtig traurig bist? Mhm. Oder, boah, ich habe gerade gesehen, du hast den Turm, du hast dein Brüderchen, du hast deinen Kumpel gerade umgehauen, du hast mit den Bauklötzen geworfen. Kann das sein, dass du gerade wütend bist? Mhm. Und solche Sachen, also, und natürlich können die das am Anfang vielleicht noch nicht so richtig einordnen. Also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, und du bestimmt auch, dass Kinder, die das geübt haben und damit quasi vertraut sind, teilweise besser können als manche Erwachsene.
Ja, das unterschreibe ich sofort. Daniel, das waren jetzt mehr als 3 Tipps, die wir hier zusammengetragen haben und die du mit deiner Expertise mit reingebracht hast. Hier finden unsere ZuhörerInnen und ZuschauerInnen auf jeden Fall etwas, was sie sofort in der Praxis umsetzen können. Wenn du Emotionskorregulation mit 3 Worten beschreiben müsstest, was wäre das für dich?
Ich würde sagen, es ist im Endeffekt Freiheit. Weil wenn ich in der Lage bin, meine Emotionen zu regulieren und zu hinterfragen, dann bin ich ja auch in der Lage, wieder freier Entscheidungen zu treffen und mich nicht von meinen Emotionen leiten zu lassen. Ich würde tatsächlich sogar sagen, das ist jetzt sehr, sehr groß, aber ich traue mich jetzt zu sagen, ich würde sagen, es ist auch ein Stück Frieden, weil ich, wenn ich in der Lage bin, hinzuschauen, was ich brauche, und was ich fühle, auch viel, viel eher in der Lage bin, mit meinem Umfeld zu kommunizieren und nicht quasi die Schuld jemandem zuzuweisen, weil ich merke, okay, das hat jetzt was in mir ausgelöst und kann dann bei mir anfangen. Und das wäre dann auch quasi so der dritte Punkt, dass es im Endeffekt Verbindung ermöglicht, also über Kommunikation dann einfach Verbindung. Wir uns, also Gefühle sind ja auch nonverbal, also wir können ja auch hervorragend nonverbal mit unseren Gefühlen kommunizieren, wenn wir sehen, wie das Gesicht von jemandem aussieht, ob der uns wohl gesonnen ist oder nicht. Schafft es eben auch Verbindung oder eben halt auch nicht.
Ja, oder jemand, der nur angestrengt nachdenkt.
Ja, genau.
Freiheit, Frieden, Verbindung. Mhm. Das ist deep. Das ist wirklich
sehr
deep.
Sehr groß, merke ich gerade auch.
Ja, ja. Nee, ich find das grandios, weil ich ja, also vor allem Frieden. Frieden, es ist so, wir reden nicht vom Weltfrieden, wir reden vom Frieden mit uns und vom Frieden im Miteinander. Und das gefällt mir gut. Das gefällt mir richtig gut. Daniela, ich danke dir für diese gemeinsame Folge. Aber die Folge endet ja nicht, ohne dass du von mir nochmal die Möglichkeit bekommst, ein bisschen Werbung für dich zu machen zu deinem Buch, zu deinem Ratgeber, von dem du schon gesagt hast. Und ich glaube, wie was gehört zu haben, da ist was in Planung. Magst du uns mal abholen?
Sehr gerne. Also erstmal fühlt euch natürlich herzlich eingeladen. Mein Bilderbuch Marien Käfer, Kleines Wesen, große Gefühle, zu lesen, entweder mit euren Kindern oder mit den Kindern in der Krippe oder wo auch immer. Ein wunderschönes Bilderbuch. Dann genau, mein Ratgeber, der beim Humboldt Verlag erschienen ist, 10 Dinge, die bei Gefühlsstürmen deines Kindes sicher helfen. Und genau, ich habe für Fachkräfte für 2025 etwas geplant, dass ich regelmäßig mit anderen kompetenten ReferentInnen Impulse gebe, dass quasi Wissen immer wieder aufbereitet wird und man immer wieder erinnert wird an Dinge, die man vielleicht schon weiß oder neues Wissen dazu bekommt. Weil wir wissen ja alle, wie das im Alltag ist. Manchmal geht es dann auch irgendwie so unter, auch Dinge, die man eigentlich schon 100-mal gehört hat. Genau. Und auch das große Thema, wie schaffe ich es denn, meine eigenen Muster zu durchbrechen? Mhm. Da wird es auch einen großen Online-Kurs geben, aber das können wir dann auch gerne noch in die Shownotes schreiben. Genau.
Auf jeden Fall. Und wenn dich die Leute suchen, wo können sie dich und deine Angebote finden?
Also auf meiner Homepage erziehenmitherzundhirn.de oder auf Instagram unter mitherzundhirn können sie mich finden und sehen und schreiben und was auch immer.
Sehr gut. Und all das kommt natürlich in die Shownotes, Link zum Ratgeber, Link zum Bilderbuch und all die ganzen Sachen. Wenn ihr mehr von Daniela wissen wollt und von Daniela lernen wollt, also ich kann es nur empfehlen. Allein diese Folge war wieder für mich Learnings ohne Ende, die ich sofort mit meinem Kind umsetzen werde. Sei es einfach mal kurz warten, Raum geben oder sei es einfach wirklich mal versuchen, dieses Abstrampeln und wild einfach mal wirklich das nochmal abstampfen, schütteln. Das werde ich auf jeden Fall auch nochmal probieren. Wie gesagt, ich danke dir vom ganzen Herzen für diese so unglaublich wertvolle Folge, die wirklich so unglaublich praxisnah war. Daniela, ich würde dir tatsächlich das Abschlusswort geben im Sinne von, dass du einen Wunsch oder einen Appell an die ZuhörerInnen oder ZuschauerInnen richten kannst zu unserem heutigen Thema.
Mein Wunsch ist tatsächlich die Bereitschaft. Ich wünsche mir ganz viel Bereitschaft von uns Erwachsenen hinzuschauen und unseren Vorhang zu lüften und zu schauen, was steckt denn bei uns für ein Gefühl dahinter, warum wir auf gewisse Arten und Weisen eben handeln. Und das würde ich mir viel, viel, viel mehr wünschen. Und da einfach dran zu bleiben, weil ich weiß, das ist nicht leicht und ich weiß, das kann manchmal schmerzhaft sein. Und gleichzeitig ist das der einzige Weg, um eben in Frieden, Freiheit und in Verbindung zu kommen. Also das wünsche ich mir, dass wir da mehr Bereitschaft finden bei uns. Ja.
Ganz lieben Dank, Daniela. Vielen, vielen herzlichen Dank. An euch, wie immer, heißt es auch diesmal, nehmt euren Kompass in die Hand, geht in die richtige Richtung. Wir unterstützen euch dabei. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
Dankeschön.